tatsächlich gewährleistet?
Ja, damit sind vielleicht ein paar Fragezeichen schon gleich am Anfang verbunden, denn die Kanzlei, die die DSG vertritt, vertritt auch seit Jahren hier die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Insofern ist das schon eine etwas eigenartige Konstellation, denn es geht ja hier letzten Endes um die Frage, ob eine neue WADA-Regel, nach der man nämlich den Indizienprozess künftig führen kann im Sport, in Dopingfragen, ob also diese neue WADA-Regel Bestand hat. Wenn man da möglicherweise auf beiden Seiten agieren muss, so schält sich im Moment zumindest ein bisschen raus, denn die DSG und damit auch ihre Rechtsvertretung übt sicherlich keine neutrale Rolle aus in dem ganzen Prozedere, dann kommen vielleicht doch ein paar Fragen auf, die sich mit möglichen Interessenkonflikten befassen könnten. Tatsache ist, dass die DSG zwar das Wort Neutralität immer im Munde führt, sich aber längst glashart auf die Seite der Athletin gestellt hat. Der DSG-Präsident Gerd Heinze hat das vorgestern bei einer Pressekonferenz in München auch so gesagt. Er hat gesagt, wir sind im Zuge des Verfahrens, in das wir neutral reingegangen sind, Zug um Zug auf Lücken aufmerksam gemacht worden von unseren Rechtsvertretern. Und die haben uns auf die Seite von Claudia Pechstein geführt. Er hat auch weiter gesagt, er sieht die Fürsorgepflicht für Athleten beim Verband und bezieht das ganz offenkundig auch auf eine Situation, wenn es um schwere Dopingvorwürfe geht. Also auch das deckt sich eigentlich weder mit der Aufgabe eines Verbandes noch mit der Position, die der Deutsche Olympische Sportbund, der mit der DSG wiederum Hand in Hand marschiert, sonst nach außen verkündet.
Das heißt also auch nochmal ganz grob zusammengefasst, die WADA-Kanzlei führt den Prozess gegen ein Urteil um den WADA-Code?
Genau so ist es. Wobei die der Rechtsanwalt Breuker natürlich sagt, es geht darum, diesen Indizienbeweis korrekt zu führen, also ihn möglichst stichhaltig zu machen, und am Ende kann ja durchaus dann eine Verurteilung stehen. Es dürften da also keine Verfahrensfehler und all diese Dinge auftreten. Das mag ja alles sein, nur wenn man dann im Detail sieht, wie an die einzelnen Fragen herangegangen wird, insbesondere an die Frage, wo denn nun die Beweislast liegt in diesem Prozess, dann kommen wirklich Zweifel auf, ob das hier wirklich die strikte Neutralität ist, die gewahrt wird.
Vor zwei Tagen konnten Sie genau diese Frage bei der Pressekonferenz der DSG in München mit dem DSG-Anwalt diskutieren. Wie ist denn da die Haltung?
Also es war nicht möglich, eine verständliche Aufklärung zu erhalten. Die Position der DSG ist, dass man dass die Beweislast voll und ganz beim Weltverband ISU liegt. Und dass die ISU nicht alles getan hätte in diesem ersten Verfahren, das er dann zur Sperre von Claudia Pechstein geführt hat, um ihre Pflichten auszuschöpfen. Sie hätte insbesondere die medizinischen Fragen nicht geklärt, denn diese Möglichkeit bliebe ja, wenn auch als winzige naturwissenschaftliche Möglichkeit, dass hier eine Anomalie oder Krankheit vorliegt. Nur ist es natürlich so, und das wird auch nicht verneint von Seiten des Anwalts, dass man die Athletin natürlich nicht zwingen kann. Der Weltverband kann sie nicht zwingen, medizinische Untersuchungen zu machen. Insofern ist er da mit seinem Latein am Ende und kann sie nur bitten, dies zu tun. Das hat er auch getan bei dem Hearing vergangene Woche. Claudia Pechstein hat dann darauf verzichtet. Sie hat das ausgeschlagen. Sie hat ein Urteil gewünscht auf Basis der vorliegenden Beweise. Und das Urteil hat sie auch bekommen. Und jetzt ist auch dieses Urteil nicht richtig. Und man stellt sich auf die Position jetzt auch im weiteren Prozedere vom Sportgerichtshof Kaas, ist die ISU in der Bringschuld. Und das scheint aber wirklich nicht so zu sein.
Die Frage der Beweislast, die regelt aber interessanterweise auch der WADA-Code ganz deutlich. Und entsprechend, Sie haben mit unabhängigen Rechtsexperten gesprochen, beurteilen diese auch dann die Sachlage. Können Sie das kurz zusammenfassen?
Also der Marburger Strafrechtsexperte Dieter Rössner beispielsweise hat den WADA-Code gelesen und er hat auch das Urteil gelesen, das 15-seitige. Und er verweist auf die Situation, die jetzt eingetreten ist. Demnach hat die ISU, der Weltverband, nur die Verpflichtung, eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, dass hier ein Dopingverstoß vorliegt. Sie muss aber nicht den Beweis, der den Zweifel ausschließt, erbringen.
Wann ist denn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit gegeben?
Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ist nach dem Zivilrecht bei jenseits der 75% gegeben. Das heißt also eine wesentlich geringere Schwelle als jetzt beispielsweise im aktuellen Fall Pechstein vorliegt. Da ist ja die Möglichkeit bisher mit 0,001% angegeben, dass es solche Fälle geben kann. Das heißt also, die ISU hat durchaus ihren überwiegenden Beweis gebracht. Und es ist nun an der Athletin, so steht es auch wiederum im WADA-Code, an der Athletin den Gegenbeweis anzutreten. Denn im WADA-Code heißt es, weist ein Athlet im Einzelfall nach, dass ihn kein Verschulden bzw. keine Fahrlässigkeit trifft, wird die ansonsten geltende Sperre aufgehoben. Heißt also, die Athletin ist jetzt in der Bringschuld und muss die Krankheit oder Anomalie nachweisen.
Wir schlagen mal einen Bogen zum Radsport, genauer gesagt zum Triathlon. Da erinnert dieser Fall Claudia Pechstein nämlich auch an die Haltung von Hannes Hempel. Der ehemalige Radprofi beim Team Geroldsteiner hat eine ähnliche Verteidigungsstrategie bei ähnlich hohen Blutwerten gefahren und auf eine Anomalie, auf eine genetische Disposition hingewiesen, die seine Werte erklären soll. Aber der damalige Team Geroldsteiner Chef Holzer hat das nicht geglaubt. Sehen Sie diese Parallelen auch, die ich jetzt versuche zu konstruieren?
Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Es ist nur so, dass der Herr Holzer natürlich nicht die Möglichkeit hatte, den juristischen Druck dann auch noch auszuüben. Aber im Innenverhältnis ist ungefähr die gleiche Situation gegeben gewesen. Man hat bei Hempel bei internen Hämatokrit-Messungen, die man damals bei Gerolsteiner noch gemacht hat, festgestellt, dass er einen Wert von knapp unter 50, also ganz knapp an der Sperrengrenze, vorweist und hat ihn befragt, wie es dazu kommt, wie so ein hoher Wert zustande kommt. Hempel hat dann gesagt, er hätte von Natur aus so hohe Werte, das sei bei ihm immer so. Und Holz hat ihn dann aufgefordert, ein entsprechendes Attest der UCI, des Weltverbandes, zu erbringen. Und Hempel hat das dann über Monate hinweg umgangen, immer wieder andere Ausreden gebracht, von der Flugangst bis zu sonstigen Dingen, Knieverletzungen, alles mögliche, das hat sie über Monate gezogen. Holzer hat dann sogar die Gehaltszahlungen eingestellt und die beiden haben dann also über Monate noch per E-Mail kommuniziert, sich gar nicht mehr gesehen und dann wurde der Vertrag schließlich einseitig aufgekündigt. Es kam auch kein Protest von Hempel, also jedenfalls kein juristischer und er hatte immerhin auch monatelang kein Gehalt mehr bekommen und Holzer sagt, das war das einzige Mal, dass wir einen Fahrer wegen eines solchen Vorgangs entlassen mussten. Und es ist eben dieser Hannes Hempel, der dann ins Triathlonlager übergewechselt ist und nun sich dem Vorwurf stellen muss, dass er Bernhard Kohl mit Cera beliefert hat.
Vielen Dank, Thomas Kistner, für diese Information. Und an dieser Stelle sei dann auch der Hinweis gestattet, dass eben jener angesprochene Hannes